Stell dir vor, es ist exakt 3 Uhr morgens. Du liegst im Bett, bist eigentlich tief und fest am Schlafen, aber plötzlich wachst du auf.
Ja.
Und deine Hand fühlt sich an wie ein völliger Fremdkörper.
Oh ja, das klassische Szenario.
Genau, sie ist taub, pelzig, kribbelt extrem intensiv.
Fast so, als stünde sie unter leichtem Strom.
Richtig. Du musst dich dann aufsetzen und die Hand geradezu panisch ausschütteln, damit da überhaupt wieder spürbares Leben in die Finger kommt.
Und dieses fiese, elektrisierende Gefühl endlich nachlässt.
Exakt. Oder, und das ist im Alltag fast noch unangenehmer, du stehst tagsüber in der Küche, willst einfach nur eine ganz normale Wasserflasche greifen.
Und plötzlich versagt dein Griff.
Ja, dir fallen banale Dinge einfach aus der Hand, als hättest du komplett vergessen, wie man zupackt.
Das ist wirklich erschreckend für die Betroffenen.
Absolut. Und damit willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir haben uns Notizen, Praxisberichte und aktuelle Veröffentlichungen zum Karpaltunnelsyndrom vorgenommen. Einfach, um mal genau zu verstehen, was da mechanisch in unserem Handgelenk eigentlich schiefläuft.
Ein sehr wichtiges Thema.
Finde ich auch. Unser Ziel bei diesen intensiven Deep Dives ist es ja immer, aus dieser Flut an medizinischen Daten genau die essentiellen Informationen herauszufiltern.
Ohne den Hörer mit Fachjargon zu erschlagen.
Ganz genau. Wir wollen das in greifbare, direkt anwendbare Erkenntnisse für deinen Alltag übersetzen. Und heute stützen wir uns da auf einen extrem aufschlussreichen Artikel der Neuropraxis Wolfenbüttel vom 1. Februar 2026.
Ein wirklich exzellenter Text.
Lass uns das mal aufschlüsseln, denn das beschriebene Szenario betrifft weitaus mehr Menschen, als man vielleicht denkt. Und um diese ganzen biomechanischen Details dahinter wirklich exakt zu durchleuchten, habe ich natürlich wieder die perfekte analytische Begleitung an meiner Seite.
Hallo zusammen. Und ja, was du da gerade in der Einleitung so präzise skizziert hast, ist eben kein bloßes vorübergehendes Unwohlsein.
Also nicht nur, weil man mal irgendwie falsch gelegen hat?
Nee, absolut nicht. Es ist der klassische schleichende Beginn der häufigsten Engpass-Neuropathie, die der menschliche Körper überhaupt zu bieten hat.
Das Karpaltunnelsyndrom.
Genau. Wenn wir das medizinisch ganz nüchtern betrachten, sprechen wir im Grunde über einen massiven architektonischen Konstruktionsfehler.
Eine Schwachstelle in unserer Anatomie quasi.
Richtig. Ein extrem wichtiger Nerv wird auf seinem Weg in die Hand an einer sehr spezifischen Stelle eingeklemmt. Und diese mechanische Kompression ist der Auslöser für all diese Symptome, die den Leuten systematisch den Schlaf rauben.
Engpassneuropathie. Ich finde, das Wort allein beschreibt das Problem ja schon sehr treffend.
Definitiv.
Wenn ich mir die Anatomie hier mal anschaue und die Aufzeichnungen der Praxis durchgehe, sehe ich diesen extrem engen Kanal im Handgelenk.
Den besagten Karpaltunnel.
Genau. Kannst du uns diese Vorgänge da mal ganz einfach erklären? Da müssen ja nicht nur die neuen Beugesehnen durch, die wir brauchen, um unsere Finger überhaupt bewegen zu können.
Sondern eben auch dieser eine dicke Hauptnerv.
Der Nervus medianus.
Exakt. Das Problem ist, der Tunnel selbst hat einen festen Boden aus Handwurzelknochen und ein extrem straffes Band als Dach.
Da gibt es also null Spielraum.
Null. Absolut keine Toleranz für Volumenveränderungen. Der ist exakt so dimensioniert, dass die Sehnen und der Nerv gerade so hindurchpassen.
Wahnsinn. Und der Nervus medianus ist dabei quasi das sensible Hauptstromkabel für das Gefühl und die Feinmotorik in der Hand, oder?
Richtig. Das ist der Aha-Moment hier. Wenn es nun in diesem Tunnel auch nur minimal enger wird, gerät dieses Stromkabel sofort unter enormen Druck.
Und wodurch wird es enger?
Die Ursachen sind da unglaublich vielfältig. Der Artikel aus Wolfenbüttel arbeitet das sehr gut heraus.
Schwellungen, Entzündungen.
Genau. Schwellungen der Sehnenscheiden, durch chronische Überlastung zum Beispiel, ständige wiederholende Bewegungen am Arbeitsplatz oder beim Sport.
Also jede Reibung der Sehnen kann zu einer leichten Entzündung führen.
Ja, und damit zu einer Verdickung des Gewebes.
Und die Praxisnotizen betonen ja auch einen weiteren, sehr interessanten Faktor, der gar nichts mit mechanischer Überlastung zu tun hat.
Hormonelle Veränderung.
Richtig. Speziell in der Schwangerschaft oder bei bestimmten Stoffwechselerkrankungen lagert der Körper ja vermehrt Wasser ein.
Und dieses Wasser sammelt sich natürlich auch im Gewebe des Handgelenks.
Genauer gesagt in diesem winzigen Spaltraum des Karpaltunnels. Das bedeutet, das Gewebe quillt auf.
Das feste Band über dem Tunnel gibt aber keinen Millimeter nach.
Und der Nerv wird gnadenlos gequetscht.
Exakt. Und das Fatale an dieser mechanischen Quetschung ist die Auswirkung auf die Durchblutung des Nervs.
Der braucht ja Sauerstoff, nehme ich an.
Unbedingt. Ein Nerv braucht, um seine elektrischen Signale sauber weiterleiten zu können, eine ständige Versorgung mit Sauerstoff durch winzige, hauchdünne Blutgefäße auf seiner Außenhülle.
Und wenn der Druck steigt?
Werden diese minimalen Gefäße als erstes abgedrückt. Dem Nerv fehlt schlicht der Sauerstoff.
Er leidet also unter einer Ischämie.
Richtig. Das führt zu einer Fehlfunktion der Nervenfasern, die dann anfangen, unkontrollierte Signale zu feuern. Und das ist exakt dieser Moment, in dem die Hand anfängt, so schmerzhaft zu kribbeln.
Okay, das bringt uns direkt zu einem der spannendsten Punkte aus dem Artikel. Hier wird es wirklich interessant.
Oh ja.
Die Praxis beschreibt ja explizit, dass diese Symptome ihre absolute Hochphase mitten in der Nacht haben.
Das 3 Uhr morgens Phänomen.
Genau. Auf den ersten Blick wirkt das ja völlig paradox. Warum meldet sich der Nerv ausgerechnet nachts so schmerzhaft? Man liegt doch entspannt im Bett, die Hand ruht, man arbeitet nicht.
Was hier wirklich faszinierend ist, ist die Diskrepanz zwischen dem, was wir glauben zu tun, und dem, was wir im Schlaf tatsächlich unbewusst machen.
Also wir ruhen uns gar nicht wirklich aus.
Zumindest unsere Haltung nicht. Die Realität ist, dass die meisten Menschen im Schlaf eine Art fetale Position einnehmen.
Man rollt sich zusammen.
Genau. Und dabei knicken wir fast instinktiv unsere Handgelenke extrem stark ab.
Ah.
Oft beugen wir die Hand maximal nach innen, klemmen sie vielleicht noch fest unter das Kissen.
Richtig.
Und jetzt kommt die Physik ins Spiel. Wenn du dein Handgelenk stark beugst, verkleinert sich das Volumen des Karpaltunnels signifikant.
Oh wow.
Gleichzeitig drängen die Beugesehnen nach oben gegen das straffe Band und pressen den ohnehin schon gereizten Nervus medianus noch stärker ein.
Das heißt, der Druck im Tunnel, der durch die Überlastung am Tag ohnehin schon erhöht ist, wird durch diese unbewusste Schlafposition noch einmal auf die absolute Spitze getrieben.
Der Nerv, der sowieso schon nach Sauerstoff schnappt, wird nun komplett abgedrückt.
Kein Wunder, dass man dann panisch aufwacht und die Hand ausschüttelt. Man versucht ja instinktiv, das Handgelenk wieder gerade zu bekommen, um das Blut wieder fließen zu lassen.
Völlig richtig. Das Ausschütteln fördert die Durchblutung und löst diese mechanische Beugehaltung auf.
Lass uns kurz auf die konkreten Symptome schauen, die der Artikel auflistet.
Mhm.
Es ist ja nicht die komplette Hand, die kribbelt, oder?
Nein, das zeigt sehr deutlich das spezifische Versorgungsgebiet dieses Nervs. Der Nervus medianus versorgt den Daumen, den Zeigefinger, den Mittelfinger und die Hälfte des Ringfingers.
Genau dort treten die Sensibilitätsstörungen auf. Also Kribbeln oder Taubheit.
Dazu kommen Schmerzen, die extrem unangenehm sein können und teilweise bis in den Unterarm ausstrahlen.
Ausstrahlen. Warum das?
Das Gehirn kann den Schmerzort bei Nervenkompressionen oft nicht mehr millimetergenau lokalisieren.
Verstehe. Und dann ist da noch dieser spürbare Kraftverlust. Das Beispiel mit der Wasserflasche.
Ein sehr wichtiges Warnsignal.
Der Nerv steuert also auch die Motorik.
Ja, konkret die Muskulatur am Daumenballen. Wenn das Signal dort nicht mehr ankommt, verliert man buchstäblich den Griff.
Und hier warnt der Experte im Artikel ja sehr deutlich vor dem fortgeschrittenen Stadium.
Absolut. Wenn wir das in einen größeren Zusammenhang stellen, offenbart sich hier ein sehr ernstes Prinzip.
Was genau passiert da auf Dauer?
Mechanischer Druck, der kontinuierlich ausgeübt wird, führt nicht nur zu Schmerzsignalen. Er zerstört irgendwann physische Struktur.
Ein sichtbarer Muskelschwund am Daumenballen.
Die sogenannte Tenatrophie, der Muskel verkümmert, weil die elektrischen Impulse ausbleiben.
Das unterstreicht massiv, wie wichtig es ist, das nicht einfach wochenlang abzutun.
Wenn der Schwund sichtbar ist, ist der Schaden oft schon sehr weit fortgeschritten.
Also höchste Zeit für die Detektivarbeit. Wie läuft die Diagnose in der Praxis ab?
Der Artikel beschreibt da einen sehr präzisen, dreistufigen Prozess.
Schritt 1. Das Zuhören.
Genau, die Anamnese. Der Autor lobt diesen Ansatz völlig zu Recht. Eine gute Anamnese ist oft schon die halbe Miete.
Wenn der Patient genau von diesem nächtlichen Kribbeln in den ersten 3 Fingern erzählt,
dann ist das klinische Bild eigentlich schon fast komplett. Zur Absicherung folgen dann einfache klinische Provokationstests am Handgelenk.
Die sind erstaunlich aussagekräftig, oder? Der Arzt versucht im Grunde, den Engpass künstlich hervorzurufen.
Er überstreckt oder beugt das Handgelenk maximal.
Oder bekloppt den Nerv direkt. Und wenn das sofort das Kribbeln auslöst, hat man den ersten handfesten Beweis. Ganz ohne Maschinen.
Richtig. Aber um eine wirklich fundierte Entscheidung treffen zu können, braucht man harte, objektive Daten.
Da kommt Schritt 2 ins Spiel. Die Neurographie. Was hat es mit dieser Nervenmessung auf sich?
Das ist das funktionelle Herzstück. Hier wird die Nervenleitgeschwindigkeit ganz konkret elektrisch gemessen.
Also wie eine Geschwindigkeitsmessung auf einer Datenautobahn?
Guter Vergleich. Der Arzt setzt am Unterarm einen leichten elektrischen Impuls und misst, wie schnell das Signal durch den Tunnel rast.
Und wenn der Nerv eingeengt ist, verlangsamt sich dieses elektrische Signal messbar an der Engstelle.
Exakt. Die Messung zeigt nicht nur, ob eine Verzögerung vorliegt, sondern genau, wie stark sie ist.
Der Autor merkt im Artikel aber ehrlich an, dass das etwas unangenehm sein kann.
Ja, die Finger zucken unwillkürlich. Das fühlt sich an wie ein leichter Schlag von einem Weidezaun.
Aber es geht extrem schnell und ist unverzichtbar, um den Schweregrad zu bestimmen, richtig?
Absolut.
Okay, das war Schritt 2. Aber dann kommt Schritt 3, der Favorit des Praxisautors. Der Ultraschall.
Ein absoluter Gamechanger in den letzten Jahren.
Ich fand diesen Fakt so überraschend, man kann den Nerv tatsächlich sehen.
Ja, mit hochauflösenden Ultraschallsonden können wir heute die kleinsten Nervenbündel darstellen.
Die Neurographie sagt also, dass der Nerv schlecht funktioniert und der Ultraschall zeigt das warum.
Ganz genau, wir bekommen ein strukturelles Bild in Echtzeit. Und der Experte nutzt hier eine brillante Analogie.
Oh ja, die fand ich super. Wie sieht ein Karpaltunnelsyndrom auf dem Monitor aus?
Wie ein Stau vor einer Baustelle.
Ein tolles Bild. Der Nerv schwillt vor der Engstelle massiv an, weil sich das Gewebswasser staut.
Er sieht auf dem Bild verdickt aus, während er im Tunnel selbst extrem abgeflacht ist.
Wie Autos auf drei Spuren, die plötzlich auf eine Spur müssen.
Und die Vorteile dieser schmerzfreien Methode sind enorm. Der Ultraschall liefert anatomische Besonderheiten, die keine Strommessung der Welt erbringen kann.
Zysten zum Beispiel.
Ja, oder untypisch positionierte Adern, extrem verdickte Sehnenscheiden. All das ist für eine eventuelle Operation extrem wichtig.
Die Kombination aus funktioneller Neurographie und strukturellem Ultraschall ergibt also ein perfektes Gesamtbild.
Genau diese Kombination macht die Diagnostik so sicher.
Also, was bedeutet das alles für dich? Der Aktionsplan aus der Quelle ist klar. Beobachte deine Hände.
Mhm.
Wenn deine Hand nachts regelmäßig einschläft und dich weckt. Wenn du Gefühlsstörungen bemerkst oder die Kraft beim Flaschenöffnen nachlässt.
Und vor allem, wenn diese Beschwerden länger als ein paar Wochen andauern.
Dann ist es Zeit, sich untersuchen zu lassen. Je früher man reagiert, desto besser ist die Prognose.
Das wirft eine wichtige Frage auf.
Welche?
Wenn wir uns klar machen, dass wir unsere Handgelenke im Schlaf völlig unbewusst abknicken und uns damit auf Dauer selbst verletzen.
Ohne es zu merken.
Genau. Welche anderen unbewussten Gewohnheiten und Haltungen nehmen wir in unserem Alltag oder im Schlaf ein, die stetig Druck auf unseren Körper ausüben?
Der ständige Blick aufs Smartphone, asymmetrisches Sitzen am Schreibtisch.
Wir komprimieren Nerven, überlasten Sehnen, ohne dass wir es realisieren. Bis der Stau vor der Baustelle bereits da ist.
Das ist wirklich ein provokativer Abschlussgedanke. Eine klare Einladung an dich, deine eigenen unbewussten Körpermuster im Alltag mal ein bisschen genauer zu beobachten und vielleicht rechtzeitig gegenzusteuern.
Bevor das System kollabiert.
Richtig. Ich danke dir vielmals für diese großartige analytische Aufbereitung. Es ist erstaunlich, wie viel Mechanik hinter scheinbar simplen Beschwerden steckt.
Es war mir ein Vergnügen.
Und vor allem danke ich dir, unserem Zuhörer, für deine Neugier. Beobachte deine Haltungen, pass gut auf deine Handgelenke auf und wir hören uns bei unserer nächsten intensiven Analyse wieder. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut!